Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Das ist ja schizophren. Das triggert mein Trauma. Frauen reden viel mehr als Männer. Sie ist so eine Narzisstin und er so ein Autist. Diese Sätze kennen wir alle. Wir geben psychologische Einschätzungen ab, nicht nur über andere, sondern auch über uns selbst und unser Verhalten, weil wir alle psychologisch denken. Wir können nicht anders. Wir erleben andere Menschen und wollen ihr Verhalten verstehen. Wir begründen Partnerschaften, überlegen, wie wir unsere Kinder zu ihrem Besten lenken. Wir führen Freundschaften, wollen mit Eltern und Geschwistern klarkommen, Vorgesetzte überzeugen, Teams führen, Kunden für uns gewinnen. Und immer tun wir das, indem wir Annahmen über ihre Psyche treffen. Der Erfolg unserer Handlungen hängt davon ab, dass wir die richtigen Annahmen getroffen haben. Dass wir Gefühlsäußerungen korrekt identifizieren, Handlungsmuster richtig deuten, Motive, Prägungen, Eigenschaften und vieles mehr in einen sinnvollen Zusammenhang stellen und daraus dann die richtigen Schlüsse ableiten. Ein aufwendiger Prozess also. Was aber, wenn dafür keine Zeit ist? Oder wir die Person nicht gut kennen und ihre Persönlichkeit deswegen nicht einschätzen können? Dann nehmen wir die Abkürzung. Und die heißt Küchenpsychologie. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da sind eine Menge Mythen unterwegs, nicht zuletzt über Gefühlserbschaften. Lasst euch überraschen, was Sinn macht und was nicht. Und damit herzlich willkommen zu dieser 41. Folge von Gefühlserben. Ich hatte die Idee, mal ein eher unterhaltsames Thema zu präsentieren, und das ist die Küchenpsychologie allemal. Das Wort ist vermutlich abgeleitet vom Küchenlatein, Latinitas culinaria, ein Begriff aus dem Mittelalter. Er diente den Gelehrten, die an der Literatur der klassischen Antike geschult waren, als Spott über das Latein der einfachen Mönche. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Küchenpsychologie. Sie teilt sich mit der Psychologie eine Reihe von Begriffen sowie die Faszination, die das mitunter rätselhafte Verhalten anderer Menschen auf uns ausübt. Aber während man Psychologie mit hohem Numerus Clausus studieren muss, kennt die Küchenpsychologie keine Zugangsbeschränkung. Das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Erkenntnisse, die sie uns zur Verfügung stellt. Eine Auswahl. Frauen reden viel mehr als Männer. Der Charakter bestimmt das Verhalten. Latein und Mathematik schulen das logische Denken. Mit Sportarten wie Boxen kann man Aggressionen abbauen. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind gefährlich. Die Handschrift verrät die Persönlichkeit. Menschen denken entweder mit der linken oder mit der rechten Hirnhälfte. Ich vermute, den meisten von euch geht es so wie mir. Ich fragte mich verblüfft, wie? Das sollen Irrtümer sein, das stimmt gar nicht. Nein, tut es nicht. Zu jedem einzelnen der oben zitierten Sätze gibt es reichlich Studien, die belegen, dass sie falsch sind. Aber wir sind in großer Gesellschaft, wenn wir das nicht wissen. Manche Annahmen sind so verbreitet, dass man sie alleine schon deswegen für richtig halten muss. Wenn fast alle so denken, muss es doch wohl stimmen, oder? Wie populär diese psychologischen Mythen sind, wurde in einer Studie an der Hochschule Osnabrück belegt. Danach glaubten 2/3 der Befragten, dass Frauen mehr reden als Männer. Tatsächlich reden sie beide in etwa gleich viel. Die Hälfte der Befragten glaubte, an der Handschrift ließe sich die Persönlichkeit ablesen. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Aber warum glauben wir das? Weil es den Alltag leichter macht, zumindest vorläufig. Das Leben an sich ist ja komplex genug, da sparen eingeübte Muster Zeit und Energie. Es würde unseren Alltag überfordern, wenn wir permanent psychologische Untersuchungen nach wissenschaftlichen Kriterien anstellen müssten. Ebenso bedeutet es einen großen Aufwand, auf der Höhe der Forschung zu bleiben. Dagegen vermittelt uns jedes Muster, das wir in unserer Umwelt erkannt zu haben, glauben, Sicherheit. Ich habe verstanden, was da passiert, ich erkenne den Sinn und jetzt kann ich mich angemessen verhalten. Deswegen sind diese einfachen Antworten und Lösungen der Küchenpsychologie ja so beliebt. Sie geben uns Orientierung in einer komplexen Welt. Die Gründe für die Hartnäckigkeit dieser Mythen sind zahlreich. Mundpropaganda. Wir halten Behauptungen für wahr, weil sie von vielen Menschen immer wieder erzählt werden. Einfachheit. Wir mögen simple Antworten und schnelle Lösungen. Selektive Wahrnehmung. Wir neigen dazu, vor allem Informationen aufzunehmen, die unsere Weltsicht bestätigen. Kausalität statt Korrelation. Wir folgen aus dem gleichzeitigen Auftreten von Phänomenen, dass eines der Grund für das andere ist. Von uns auf andere schließen. Aus unserem persönlichen Erleben im Alltag schätzen wir Dinge viel bedeutsamer ein, als sie es gesamtgesellschaftlich sind. Übertreibung. In vielen psychologischen Mythen sind durchaus Körnchen von Wahrheit, die aber maßlos überbewertet werden. Studienergebnisse werden zugespitzt, ohne die Abweichungen wahrzunehmen. Der Einfluss der Medien. Plakative Botschaften und emotional packende Aufbereitungen verankern eine Definition in der Öffentlichkeit. Wer sich noch an den Film Rain Man mit Dustin Hoffman und Tom Cruise erinnert, seither sind viele Menschen überzeugt, dass Autismus stets mit einer Inselbegabung verbunden sei. Tatsächlich ist das aber nur bei 10% der Betroffenen so. Verwechslung von Begriffen. Ein Beispiel. Weil Schizophrenie wörtlich übersetzt gespaltener Geist bedeutet, halten viele Menschen sie für eine multiple Persönlichkeitsstörung und benutzen das Wort schizophren als Ausdruck für widersprüchliches Verhalten. Das kann sogar schädlich sein, aber darauf komme ich später zurück. Natürlich haben PsychologInnen diese Mechanismen untersucht. Einen zentralen Aspekt beschreibt der sogenannte Confirmation Bias, die Bestätigungstendenz. Wenn wir eine bestimmte Überzeugung haben und damit durch die Welt laufen, picken wir uns selektiv die Informationen heraus, die unsere Überzeugung stützen. Widersprechende Informationen nehmen wir dagegen gar nicht wahr oder reden sie klein. So gelingt es uns, subjektive Wahrheiten, die leider nicht stimmen, trotzdem aufrechtzuerhalten. Was den meisten von uns schwerfällt, unsere eigene Urteilsfähigkeit in Frage zu stellen und von sicher geglaubten Überzeugungen abzurücken. Das ist die Wirkung der kognitiven Dissonanz, die wir sehr gerne vermeiden. Wir möchten einfach bestimmte Vorstellungen beibehalten. Alles, was unsere Überzeugungen in Frage stellen könnte, schafft Unruhe und vermindert unsere Orientierung. Und das mögen wir nun mal gar nicht. Was wir auch nicht mögen, dass wir erst einmal keine Antwort haben auf eine Frage, die uns bewegt. Deswegen haben in der Küchenpsychologie die Unsicherheit, das Recherchieren und das Abwägen keinen Platz. Allzu oft geben wir der schnellen Schublade und dem bequemen Vorurteil den Vorzug, statt empathisch abzuwarten und genau wissen zu wollen. Denn es geht um Orientierung und je einfacher der Weg dorthin, umso besser. Das ist das zentrale Bedürfnis, das der Küchenpsychologie zugrunde liegt. Sie sucht in der schnellen Erklärung die Sicherheit, die sonst fehlt. Zur Küchenpsychologie gehört eine gewisse Tendenz zur Wissenschaftsfeindlichkeit und Wissensabwehr. Das sagt der Psychologe Hans-Peter Nolting. Sie ist das Kennzeichen von Menschen, die resistent sind gegenüber sachkundigen Informationen, die ihren eigenen Überzeugungen widersprechen. Das kann ich mir nicht vorstellen, sagen sie. Oder ich glaube aber, es ist eine Haltung des Nicht-Wissen-Wollens. Eine Strategie zur Problembewältigung, die nicht ohne Risiko ist. Das beginnt bei der falschen Verwendung von Begriffen. Wenn ich jemanden depressiv nenne, obwohl er vielleicht nur niedergeschlagen ist, missbrauche ich einen Begriff der Psychologie, der ja eine Krankheit beschreibt. Schwieriger ist noch der Umgang mit dem Wort schizophren. In der Umgangssprache hat er sich eingebürgert als abwertende Bezeichnung für ein widersprüchliches Verhalten. Das hat mit der korrekten Bedeutung der Schizophrenie als einer schweren psychischen Erkrankung nichts mehr zu tun. Oder der Satz, die ist eine Narzisstin. Der Psychologe Uwe Canning merkt an, damit ignoriere ich womöglich andere Seiten der Persönlichkeit, die für die Erklärung des Verhaltens eines Menschen ebenso relevant sind. Intelligenz, Sozialverhalten, Kontext. In einer fundierten psychologischen Betrachtung müssen alle relevanten Variablen angeschaut werden, um zu einer präzisen Bewertung zu kommen. Und zu einem angemessenen Verhalten. Ist der Kollege niedergeschlagen, kann ich ihn mit einem aufmunternden Gespräch womöglich motivieren. Ist er tatsächlich depressiv, braucht er eine Therapie. Und mit welchen Worten will ich ihm begegnen? Die lockere und alltagssprachliche Verwendung von Begriffen mit medizinischem Hintergrund birgt die Gefahr einer Stigmatisierung und dazu einer nachhaltigen Verärgerung der Menschen, die ich so bezeichnet habe. Tatsächlich stecken in der Küchenpsychologie eine ganze Reihe schädlicher Wirkungen. Sie gibt einfache Antworten auf komplexe Fragen. Solche Vereinfachungen können falsche Überzeugungen festigen. Viele Annahmen der Küchenpsychologie beruhen auf populären Mythen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Sie können uns in die Irre leiten. Durch die unscharfe Verwendung psychologischer Begriffe trägt die Küchenpsychologie zur Stigmatisierung von Menschen bei. In der Erziehung können vereinfachte Rezepte Kindern schaden, da sie oft emotionale Resonanz und Einfühlung vernachlässigen. Das sieht man dann an Büchern wie »Jedes Kind kann schlafen lernen«, in dem Anklänge an die schwarze Pädagogik sind. Und wenn wir einen Satz wie »Menschen mit psychischen Erkrankungen sind gefährlich« für wahr halten, auch das ein verbreiteter Mythos, dann verstoßen wir womöglich gegen grundlegende Prinzipien der Menschlichkeit. Als Küchenpsychologen können wir uns auf vielfältige Weise ein Bein stellen. Bei der Sichtung von Bewerbungsmappen zum Beispiel achten wir akribisch auf die formale Gestaltung und legen Bewerbungen mit Tippfehlern im Anschreiben sofort beiseite. Studien belegen allerdings, dass ein Tippfehler nichts über die Persönlichkeit aussagt. Uwe Canning, ein Experte in dieser Sache, sieht darin, Zitat, ein schönes Beispiel für eine verkürzte Sichtweise. Ich habe eine Hypothese im Kopf, die eine gleichsam symbolische Plausibilität hat. Auf Basis der Küchenpsychologie ist die Sache für mich erledigt. Als Psychologe aber würde ich diese Hypothese überprüfen. Ist dieser Bewerber tatsächlich schlampig? Das kann ich ermitteln und einen Test machen. Canning musste im Gespräch mit mir lachen, als er von einem Handwerker und dessen Kriterien bei der Auswahl von Azubis erzählte. Zitat, als erstes sortierte er die Mädchen aus, dann die Jungen, deren Vater nicht aus dem Handwerk stammen. Zum Gespräch lud er also nur Bewerber, deren Väter Handwerker waren. Das seien die Besten. Ich fragte ihn, ob er jemals ein Interview geführt habe mit einem Mädchen oder einem Jungen, dessen Vater kein Handwerker war. Hatte er nicht. Und so hatte er natürlich auch keine Möglichkeit zu erfahren, ob seine Hypothese stimmt. Das ist der entscheidende Unterschied in der Herangehensweise. In der Küchenpsychologie setzen wir die Hypothese mit der Realität gleich. Wir haben eine Überzeugung aufgebaut. Und weil wir die schon lange haben und weil auch andere sie haben und wir hier und dort auch schon darüber gelesen haben, denken wir, das ist richtig. Während man in der Forschung sagt, okay, das ist eine Hypothese und jetzt müssen wir überprüfen, ob sie stimmt. Man gibt sich nicht damit zufrieden, dass etwas plausibel klingt oder viele Menschen derselben Ansicht sind, sondern man sucht nach einem Weg, schlüssige Belege für diese Hypothese zu finden. Uwe Canning, es ist eine Alltagserfahrung für Psychologen in der Forschung, dass sich absolut plausible Hypothesen nicht bewahrheiten. Das Festhalten an falschen Konzepten kann dabei nachhaltige Schäden anrichten. Zum Beispiel in der Erziehung, die ich schon erwähnt habe. Viele Eltern sind unsicher, vor allem Frischgebackene, und deswegen sind Bücher mit extrem simplen Rezepten so erfolgreich. Zum Beispiel »Lob der Disziplin« von Bernhard Bub oder »Die Mutter des Erfolgs« von Amy Chua. Die sind weit entfernt von wissenschaftlichen Erkenntnissen über gelingende Erziehung. Der Psychologe Hans-Peter Nolting warnt sogar, wenn Menschen diesen Rezepten folgen, kann das ihren Kindern schaden. Aus vielen Forschungen wissen wir, dass Kinder Orientierung brauchen, aber sie brauchen auch Einfühlung und emotionale Resonanz. Und nicht einfach nur Strenge und Lenkung. Als ich diese Zeilen las, fiel mir natürlich sofort die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haarer ein. Diese Anleitung zur Kindesmisshandlung aus der Nazizeit, das zentrale Machwerk der schwarzen Pädagogik. Und diese Analogie brachte mich überhaupt auf die Idee, das Thema Küchenpsychologie in einem Podcast mit dem Titel »Gefühlserben« zu präsentieren. Denn natürlich stammen viele psychologische Mythen aus früheren Zeiten. Sie sind eng verwandt mit Glaubenssätzen und Sinnsprüchen, mit denen frühere Generationen konditioniert wurden. Wunderbares Beispiel, der Mythos, das Latein, das logische Denken schule. Das ist widerlegt. Es stimmt noch nicht einmal, dass Lateinkenntnisse das Erlernen anderer romanischer Sprachen besonders erleichtern. Wer Spanisch lernen möchte, profitiert vom Französischen mehr. Aber wie vielen SchülerInnen wurde das vorgehalten, um ihnen den öden Lateinunterricht schmackhaft zu machen? Ich merke gerade, dass dieses Thema doch nicht nur unterhaltsam ist. Ja, wir können uns amüsieren, wenn wir psychologische Mythen als solche entlarvt haben. Etwa, dass Frauen mehr reden als Männer. Aber hinter diesen Mythen stecken eben nicht selten Auffassungen davon, wie das Leben sei und wie es zu sein habe. Wenn Frauen Schwatzhaftigkeit unterstellt wird, müssen Männer ihnen, so ist wohl der Kern dieses Mythos, nicht so aufmerksam zuhören. Wenn Männer dagegen wenig sprechen, dann sei das Wenige natürlich wichtig und bedeutend. Man müsse umso genauer zuhören. So etwas nennt sich dann Ideologie und prägt uns mehr, als uns lieb sein kann. Das merken wir nicht zuletzt daran, dass sich auch und gerade um aktuelle Themen psychologische Mythen bilden oder präziser gebildet werden. Das zeigt sich gerade beim Umgang mit dem Begriff des Traumas. Da gibt es die einen, die ihn bagatellisieren. Typisch, da schieben Leute ihre Unfähigkeit auf irgendwelche eingebildeten Traumata. So etwas höre ich immer wieder, auch wenn es um das Thema der transgenerationalen Weitergabe geht. Das wird von bestimmten Kreisen gerne mal als Esoterik abgewertet. Es gibt aber auch die anderen, die das Thema dramatisieren und hinter jedem negativen Erlebnis ein Trauma vermuten. Sie übersehen dabei, dass es weniger das Erleben selbst ist, das das Trauma auslöst, sondern die mangelnde emotionale Fürsorge danach, ob ein Mensch sich nach dem schlimmen Ereignis geborgen und getröstet fühlte. Schädlich ist beides, die Bagatellisierung wie die Dramatisierung. Beides verstellt den realistischen Blick auf das, was die Menschen, um die es hier geht, jetzt wirklich brauchen. Wir können uns aus der Küchenpsychologie befreien und auf hilfreiche Weise psychologisch denken, wenn wir immer mal unsere persönlichen Muster wahrnehmen und in Frage stellen, wenn wir nicht sofort zu einer Bewertung oder Interpretation kommen müssen, wenn wir Unsicherheit eine Weile aushalten und auf die Lösung noch eine Weile warten können, wenn wir bereit sind, den Fokus weiterzustellen und mehr Faktoren in die Analyse der Situation einzubeziehen. Und wenn wir Informationen und Haltungen anderer Menschen als relevant wahrnehmen, selbst wenn sie nicht unserer Überzeugung entsprechen. Es gibt tatsächlich zwei wunderbare Mittel, um nicht über die Fallstricke der Küchenpsychologie zu stolpern. Das erste, Neugier. Bleiben wir einfach neugierig auf andere Menschen, auf neue Informationen, auf neue Erfahrungen. Das zweite, Empathie. Wenn wir uns wirklich auf sie einlassen und verstehen möchten, was sie gerade bewegt, dann kommen wir auf jeden Fall zu besseren Erkenntnissen und zu besseren Entscheidungen. Das war die 41. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und anderen weiterleitet. Und wenn ihr mögt, schaut doch mal auf meine Website svenrode.com. Es gibt eine Reihe neuer Termine für meine Workshops, zum Beispiel den Kompakt-Workshop zu Gefühlserbschaften am 22. Juni. Für die Coaches und TherapeutInnen unter euch, ich biete im Herbst eine Fortbildung zur Arbeit mit dem Gefühlserbe in Coaching, Therapie und Beratung an. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält der euch auf dem Laufenden über aktuelle Termine und auch über neue Workshops. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das mir sehr wichtig ist. 80 Jahre Kriegsende, mein persönlicher Weg. Am 8. Mai dieses Jahres jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung Deutschlands vom Faschismus zum 80. Mal. Ich finde, das ist ein sehr bedeutender Jahrestag. Warum ich das meine, warum ich das für uns persönlich, aber auch als Gesellschaft so wichtig finde, darum geht es in der 42. Folge. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.